ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Italien bereisen wir einmal wieder heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in Umbrien diesmal. Umbrien, so etwas wie die ruhigere Schwester der immer noch und immer wieder angesagten Toskana. Toskana oder Umbrien oder beides? Darüber reden wir gleich und vor allem darüber, was Umbrien ausmacht mit Perugia, dem kulturellen Zentrum, mit wunderschönen mittelalterlichen Städtchen wie Gobio etwa. Wir reden darüber mit Isa Hoffinger. Hallo Isa.
Hallo lieber Udo.
Hallo liebe Isa. Fangen wir doch gleich mal mit dem Vergleich an. Umbrien, die ruhigere Schwester der Toskana, trifft das zu? Was sagst du?
Ja, beide Regionen werden sehr oft miteinander verglichen, wie ich finde, ein bisschen zu Unrecht. Also ich persönlich bin immer sehr gerne in der Toskana seit vielen Jahren. Und in meinem ersten Urlaub im Chianti war ich sogar frisch verliebt. Deswegen verbinde ich natürlich mit dieser Region nur positive Gefühle. Allerdings gibt es auch viele Stimmen, die sagen, ja, es ist sehr aufgehübscht, sehr mundän geworden in den letzten Jahren. Und da ist Umbrien etwas ursprünglicher, ein bisschen rustikaler. Also vielleicht im Vergleich zur Toskana eher so das Aschenputtel. Man unterschätzt diese Region sehr. Also die Farben der Landschaft sind wesentlich zurückhaltender, die Ebenen sind weiter, es gibt höhere Berge, also nicht so weit ausgedehnte Hügellandschaften mit Zypressen. Und für mich hat Umbrien so eine ganz rustikale Sinnlichkeit, die ich sehr zu schätzen gelernt habe.
Das Aschenputtel, wollen wir hoffen, dass jetzt keine Umbrier zugehört haben und schwer betroffen sind. Also Umbrien ist für dich das Ruhigere, das Zurückhaltendere, kann man das so sagen? Macht es das für dich aus?
Ja, wobei Aschenputtel ist gar nicht negativ konnotiert, denn Aschenputtel verwandelt sich ja in eine zauberhafte Prinzessin am Ende und sie hat ja ein gutes Herz. Und so ähnlich sind eben die Bewohner, die ich da kennengelernt habe, in Umbrien auch. Die sind unheimlich warmherzig. Also wenn sie zum Beispiel eine Antwort auf eine Frage nicht wissen oder man spricht sie auf Englisch an und sie können kein Englisch, holen sie sofort jemanden, der da Auskunft geben kann. Und deswegen ist Aschenputtel, wenn man es jetzt von den inneren Werten betrachtet, ist wirklich gar nicht negativ gemeint. Und das ist ja auch eh immer blöd mit so Labels und Etiketten. Ne?
Jetzt ist alles wieder gut mit dem herzensguten Aschenputtel. Wir sind mit dir gleich in Assisi. Isa, bei den Franziskanern spielen die Religion und die Religionsgeschichte denn eine große Rolle in Umbrien?
Ja, nicht nur in Umbrien, ich würde sagen in ganz Italien. Also wenn man sich die Geschichte der Päpste und ihre engen Verbindungen in die italienische Politik oder zu Politikern ansieht, dann spielt die Kirchengeschichte natürlich eine sehr große Rolle. Die haben ja einiges in Bewegung gebracht. Es gibt zwei Männer, die besonders bedeutsam sind für Umbrien, nämlich einmal Benedikt von Nursia. Der Ort heißt heute Norcia, nicht mehr Nursia. Aber der Gründer des Benediktinerordens ist natürlich sehr bekannt. Und dann Franziskus von Assisi natürlich. Auf dessen Spuren wandern auch sehr viele Menschen durch Umbrien und auch durch die Toskana. Benediktiner gibt es gar nicht mehr so viele in der Gegend, in der Benedikt von Nursia geboren wurde, 480. Es gab ein altes, stillgelegtes Kloster und unser Papst Benedikt, der Kardinal Josef Ratzinger, hat sich stark dafür eingesetzt, dieses alte Kloster wieder mit Leben zu füllen und ist deshalb sehr beliebt in dieser Region.
So, und jetzt mit Isa Hoffinger nach Assisi.
Und hier beginnt die Ausmalung.
Bruder Thomas erzählt gerne. Am liebsten zeigt er deutschsprachigen Besuchern die Basilika San Francesco in Assisi. Mit Leidenschaft und Hingabe spricht der Minorit über sein großes Vorbild, den heiligen Franziskus.
Auf der rechten Seite hier neben das anschließende Rundgewölbe, da hat die Werkstatt des Malers Giotto di Bondone die Kindheitsgeschichte Jesu gemalt. Also sehr ausführlich hier die Erzählung der Geburt Christi. Franziskus hat ja zum Weihnachtsfest eine besonders enge Beziehung. Ne? Dass Gott als Mensch zur Welt kommt, das Kind in der Krippe an Weihnachten, da lernt Franziskus, ich finde Gott, wenn ich nach unten schaue, da, wo ich ihn gar nicht vermuten würde.
Menschen aus aller Welt reisen auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi durch Italien. Zu Fuß pilgern sie zu Orten, die im Leben des heiligen Franz eine Bedeutung hatten. Der Franziskusweg ist etwa 300 Kilometer lang. Er führt größtenteils durch die Toskana und durch Umbrien, vorbei an gelben Sonnenblumenfeldern und sanft geschwungenen Hügeln, auf denen Zypressen stehen, die wie dunkelgrüne Kerzen in den blauen Himmel ragen. Beliebte Pilgerorte sind Chiusi della Verna, wo Franziskus seine Stigmata erhalten haben soll, oder Trevi. Dort befindet sich ein Museum mit seiner Kunstsammlung. Gleich zwei berühmte Ordensgründer kommen aus Umbrien. Benedikt von Nursia, der 480 in der Nähe von Perugia geboren wurde, und Franz von Assisi. Franziskus kam 1181 oder 1182 zur Welt, als Giovanni di Pietro di Bernardone. Sein Vater war ein reicher Tuchhändler aus Assisi. Er verstand nicht, warum sein Sohn in Armut leben wollte. Bruder Thomas Freidel erklärt die Bedeutung der Mäßigung so.
Das Dreiecksbild hier oben rechts, da steht in der Mitte die Symbolfigur der Armut und ist bekleidet mit einem Brautkleid, mit einem zerrissenen, geflickten Hochzeitskleid. Und Franziskus wird gleichsam vermählt mit der Armut, so hat man das hier gedeutet. Einmal, wenn es im Evangelium steht, verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen, geht Franziskus hin und tut es. Dann sind es die Armen selber, die Aussätzigen in dem Fall, die ihm den Blick für Gott öffnen. Ganz wichtig, Franziskus macht diese Erfahrung bei den Aussätzigen, wo er sich überwinden kann, ihnen zu helfen. Und zum ersten Mal im Leben gelingt es ihm, den Egoismus zu überwinden, aus der Selbstzentriertheit herauszukommen. Und dadurch wird er nachdenklich und fängt dann an zu suchen, zu fragen, was willst du Gott, dass ich tun soll? Also die Armen sind es, die in ihm diese Frage nach Gott auslösen. Deswegen spielt es so eine wichtige Rolle.
Zu Gott findet Franziskus in einer Krise. Im November 1202 zieht er in einen Krieg zwischen den Städten Assisi und Perugia. Perugia siegt, der junge Giovanni gerät in Gefangenschaft und kommt erst nach über einem Jahr wieder frei, gegen eine Lösegeldzahlung seines Vaters. Bei einem Gebet in der Kirche San Damiano in der Nähe von Assisi sagt die Stimme Christi zu ihm: Geh und baue mein Haus wieder auf. Solche Visionen hat er von nun an bis zu seinem Tod. In der Basilika San Francesco wurde Franziskus im Jahr 1226 begraben. 6 Millionen Menschen pilgern jedes Jahr hierher. Trotzdem gibt es kein Gedrängel, keine Hektik, wie zum Beispiel im Petersdom in Rom. Der Gebäudekomplex liegt im Westen von Assisi am Hang des Monte Subasio. Früher fanden hier Hinrichtungen statt. Darum nannten die Italiener diesen Ort Colle d'Inferno, das bedeutet Höllenhügel. Franziskus wollte hier begraben werden, in Erinnerung an Jesus, der ebenfalls an einer Hinrichtungsstätte gestorben ist, in Golgatha, außerhalb von Jerusalem. Der Bau der Basilika San Francesco begann erst im Juli 1228, im Jahr der Heiligsprechung von Franziskus durch Papst Gregor IX. Schon seit dieser Zeit gibt es auch deutschsprachige Minoriten im Konvent, wie den Pfälzer Thomas Freidel. Die Fenster in der Basilika mag er besonders gerne.
Man kann ja jetzt durch neue Bautechniken die Fenster größer machen und dass man sie bunt bemalt mit Figuren und Szenen. Das war eine sensationelle Neuigkeit. Das hat man in Italien in dieser Kirche hier zum ersten Mal gesehen. Die drei großen Fenster hier vorne in der Apsis hinter dem Altar sind die ältesten in dieser Art, die es hierzulande gibt, aus dem Jahr 1250. Sie haben alle 25 Erdbeben überstanden, die seitdem gewesen sind.
Etwa 60 Kilometer nördlich von Assisi liegt Gubbio. Für die Franziskaner ist diese mittelalterliche Stadt bedeutsam, weil Franziskus dort mit einem Wolf gesprochen haben soll, der die Bewohner angegriffen hatte. Gubbio ist beschaulich. Vor 10 Uhr morgens ist es still in den Kopfsteinpflastergassen. Bäcker und Kaffeebesitzer fegen die Bürgersteige sauber und rufen sich gegenseitig Grüße zu. Die terrakottafarbene Piazza Grande ist das Zentrum von Gubbio und bietet einen Panoramablick über hellbraune Ziegeldächer. Der Palazzo dei Consoli mit seinen Zinnen stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist das markanteste Gebäude in Gubbio. Seit 1909 beherbergt dieser gotische Palast das Stadtmuseum. Bis zum 11. Januar 2026 ist hier eine Ausstellung über Franziskus' Begegnung mit dem Wolf zu sehen. Im Herbst ist es in Umbrien besonders schön. Rehe grasen auf Lichtungen in den Koniferenwäldern. Wildschweinfamilien kreuzen die Straßen. Wenn sich kurz nach Sonnenaufgang die Oktobersonne durch die Nebelbänke über den Feldern schiebt, scheint es fast, als würden Benedikt und Franziskus ihren Atem über diese gesegnete Landschaft fließen lassen.
Isar Umbrien ist auch bekannt als das grüne Herz Italiens. Was empfiehlst du, wenn man auf der Suche nach Grünem ist?
Oh, also das grüne Herz beinhaltet sehr viel. Das ist ja dieses touristische Label oder Etikett. Es trifft zu. Manchmal machen die ja keinen Sinn oder ergeben keinen Sinn. In dem Falle finde ich es sehr treffend, denn Umbrien ist sehr bodenständig. Es gibt eine Einfachheit, eine Klarheit, auch in der Küche, ganz starken regionalen Bezug. Also wir haben ja schon Nursia oder Norcia angesprochen. Eine Norginaria ist in Umbrien zum Beispiel so eine Art Feinkostladen mit Würsten, vor allem aus Schweinefleisch oder Wildschweinfleisch. Und diese regionalen Spezialitäten, die sind sehr beliebt und ich halte das tatsächlich für sehr grün und auch für sehr gesund. Denn wenn ich jetzt bei uns in den Supermarkt gehe und ich finde da Bio-Heidelbeeren und die kommen aus Peru, dann frage ich mich schon manchmal, wie viel Bio dann noch in meinem Müsli landet. Und da wird eben sehr stark Wert gelegt, dass das Lammfleisch aus einer bestimmten Region kommt, in der gibt es auch ein Naturschutzgebiet. Und insofern stimmt es schon mit dem grünen Herzen.
Isa, ich habe ja vorhin schon mal die mittelalterlichen Städte erwähnt, so dieses wunderschöne, wie ich es kenne, Gubbio. Was und welches Städtchen gefällt dir besonders?
Oh, Perugia ist natürlich meine absolute Nummer eins. Erstens, weil es eine Universitätsstadt ist mit viel studentischem Leben. Zweitens, weil sie so unscheinbar wirkt und eine wahre Schatzkiste ist. Also man hat das Gefühl, das ist wie so eine Auster mit einer Perle innen drin. Und man kann, wenn man sich Zeit nimmt und diese steilen Stufen, also es ist wirklich eine sehr, sehr hügelige Stadt, erklimmt und sich wirklich diese schönen Ausblicke auch erarbeitet, hat man da unheimlich viel Freude. Und man muss auch darauf achten, dass hinter manchen Mauern, die sehr unscheinbar wirken oder solche dicken, schweren Holztüren, wo man gar nicht dahinter schauen möchte, dass sich dahinter oft sehr schöne Ateliers oder Geschäfte verbergen. Auch die ein oder andere ziemlich hippe Bar mit einer ganz modernen oder ausgefallenen Einrichtung. Und wenn man da ein bisschen Entdeckergeist und Zeit mitbringt, ist das ein perfekter Tagesausflug. Also ich könnte da immer wieder hinfahren. Es ist wirklich eine schöne Stadt.
Und nach Perugia kommen wir ja gleich auch noch mit dir. Und dann sind da ja auch noch die alten Landhäuser, viele von denen für sich schon ein Grund, Umbrien zu besuchen?
Ja, tatsächlich. Da gibt es auch wieder einen Bogen zur Kirchengeschichte, denn viele Geistliche haben sich ein Landhaus gebaut und diese alten Landhäuser standen dann sehr oft leer oder es gab eben auch verlassene Klöster, Ordensgemeinschaften zerfielen oder aus finanziellen Gründen sind sie woanders hingegangen, haben ihre Kloster geschlossen. Und da sind jetzt Hotels drin. Und das ist natürlich ganz zauberhaft für Urlauber und für Reisende, weil man da in so einem historischen Gemäuer dann übernachten kann und so eine Region auch nochmal hautnah anders erleben kann, als jetzt in so einem Hotel von der Kette.
Jetzt mit Isa Hoffinger nach Cortona zur Villa di Piazzano.
Cortona ist nicht leicht zu erobern. Die Stadt liegt auf dem Monte Egidio, an der Grenze zwischen der Toskana und Umbrien, etwa 30 Kilometer südlich von Arezzo. In vielen Kurven schlängelt sich eine Straße nach oben, vorbei an Weinbergen, Olivenhainen und Klöstern. Vom Besucherparkplatz aus führt eine steile Treppe in die Altstadt. Zuerst zum Stadttor, dann geht es auf Kopfsteinpflaster weiter zur Piazza della Repubblica und zur Piazza Signorelli, wo an Samstagen ein Markt stattfindet. Gegenüber der Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert steht das Diözesanmuseum mit Meisterwerken von Fra Angelico, Lorenzetti und Luca Signorelli. Signorelli ist nur einer von vielen berühmten Künstlern aus Cortona. Er vollendete einige Fresken in der Sixtinischen Kapelle. Cortona liegt zwar in der Toskana, aber die Stadt wirkt typisch umbrisch. In Umbrien sind viele Ortschaften nicht so fein herausgeputzt wie in der Toskana. Vor den Häusern stehen weniger Pflanzen. Die Fassaden sind nicht so makellos in Pastelltönen gestrichen und die Dächer sind teilweise schief zusammengezimmert. Aber das Essen ist in Spello oder Montefalco genauso fantastisch wie im toskanischen San Gimignano oder in Montepulciano. Und wer genau hinsieht, findet selbst im kleinsten umbrischen Dorf hinter jahrhundertealten Steinmauern moderne Kunst. Im Palazzo Ferretti in Cortona stellt die polnische Künstlerin Margarita Lipinska ihre Arbeit aus.
Ich wohne seit 35 Jahren in Rom. Nach meinem Diplom an der Kunstakademie in Danzig habe ich ein Stipendium in Italien bekommen. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, er ist Italiener. Also bin ich geblieben, wegen meines Mannes und wegen meiner Liebe zur Kunst. Mit meinem Mann war ich in Cortona, wir haben hier Urlaub gemacht. Und ich habe diese Räumlichkeiten entdeckt. Seit 6 Jahren darf ich jeden Juli hier meine Kunstwerke zeigen.
Margarita Lipinska malt Fabelwesen und Götter, beispielsweise Bacchus, den römischen Gott des Festes und des Weines. Ihre Arbeiten bestehen aus einem Materialmix und wirken auf den ersten Blick wie mit einer Schablone gefertigt.
Tutte le opere che vedete sono dipinte a mano libera.
Das sind alles Freihandmalereien. Ich gehe in ein Museum und wenn ich bei einem Kunstwerk eine intensive Emotion empfinde, fotografiere ich es. Danach fange ich an, das Material auszuwählen. Momentan arbeite ich gern mit italienischen Stoffen, zum Beispiel mit Seide oder mit Brokat.
Die origine italiana.
Wenige Kilometer entfernt, unten im Tal, steht die Villa di Piazzano. Eine Allee mit Zypressen führt zu dem stilvoll renovierten Anwesen mit einer hohen Hecke. Durch ein schmiedeeisernes Tor gelangt man hinein. Alessandra Wimpole, die eine italienische Mutter und einen australischen Vater hat, und ihr Partner Franco Caruso haben das Gebäude zufällig entdeckt und beschlossen, es in ein Hotel zu verwandeln.
Questa villa l'ho trovata io 25 anni fa.
Vor 25 Jahren habe ich diese Villa gefunden. Ich war damals sehr jung, erst 30 Jahre alt. Die Villa war verlassen, Fledermäuse hausten darin. Aber es gab schöne alte Bäume auf dem Gelände und das Haus hatte Charme. Also habe ich Rom verlassen, für den Traum, aus dieser Villa ein Hotel zu machen.
E di cambiare vita totalmente, lasciare Roma, venire qua e ristrutturare questa villa ed aprirla come albergo.
Mit viel Liebe zum Detail renovierten Alessandra und Franco die heruntergekommene Villa. Im Haupthaus gibt es nun individuell eingerichtete große Suiten. In einem Nebengebäude sind Zimmer mit Blick in einen verwunschenen Innenhof. Efeu und wilder Wein bedecken die Wände. Umgeben von Zitronenbäumen trinken Gäste ein Glas Wein auf ihrer Terrasse oder lesen Bücher in honigfarbenen Korbstühlen, die auf der Veranda stehen. Die Villa di Piazzano ist nicht nur ein Hotel. Alessandra Wimpole schätzt auch die interessante Geschichte dieses Gebäudes.
La villa è stata costruita nel 1464 da un cardinale, il cardinale Silvio Passerini.
Die Villa stammt aus dem Jahr 1464. Sie war das Landhaus des Kardinals Silvio Passerini. Er hatte auch Grundbesitz in Cortona und war ein einflussreicher Mann in dieser Gegend. Er war ein Schützling der Medici-Familie. Er wuchs bei Lorenzo de' Medici auf und als dessen Sohn Giovanni Papst wurde, wurde Silvio Passerini Kardinal.
Questa casa come la sua casa di campagna.
Auch die Lage macht diese Unterkunft einzigartig.
Dunque la villa da un punto di vista amministrativo è in Umbria.
Die Straße, die zur Villa führt, liegt in der Toskana. Aber die Verwaltung, zu der wir gehören, ist in Umbrien.
Troviamo in Toscana, non c'è nessun collegamento con l'Umbria.
Die meisten Gäste reisen wegen der Kunstschätze nach Florenz oder Pisa. Dort stehen sie stundenlang vor den Uffizien an oder machen Selfies mit dem schiefen Turm. Natürlich ist die Toskana herrlich, sie ist aber auch viel zu voll. Wer es ruhiger mag, findet in Umbrien genauso viele schöne Dörfer. Alessandra Wimpole sieht Unterschiede in der Mentalität.
Die Menschen in Umbrien sind reservierter. Sie legen mehr Wert auf Privatsphäre. Die Bewohner der Toskana sind offener und haben viel Humor.
I toscani tendono a essere un po' più burloni, un po' più aperti, un po' più scherzosi.
Die Atmosphäre in ihrer Villa ist familiär. Wer mit Alessandra und Franco, diesen beiden liebenswerten Römern, bei einem Aperitivo sitzt und mit ihnen ins Philosophieren gerät, kann sich gar nicht mehr vorstellen, dieses umbrische Kleinod jemals wieder gegen eine toskanische Villa zu tauschen.
Lisa, jetzt lernen wir noch mal ein anderes Umbrien kennen, beim Jazzfestival in Perugia. Ein Muss für Jazzfans?
Ja, absolut. Also ich würde nicht empfehlen, jetzt nur wegen des Jazzfestivals nach Umbrien zu fahren. Aber wenn man in der Zeit, in der dieses Festival stattfindet, das ist zweimal im Jahr, im Sommer in Perugia und im Winter in Orvieto, dann sollte man das unbedingt mitnehmen. Es gibt eine tolle Atmosphäre in der Stadt. Aber natürlich, wenn man mehr Interesse für die Gebäude und die Geschichte mitbringt, dann ist es auch schön, so eine Stadt leerer zu entdecken, denn sie ist natürlich während dieses Festivals sehr, sehr voll.
Wir müssen jetzt nochmal um die Ecke gucken zum Lago di Trasimeno. Jazz gibt es da nämlich auch, habe ich selbst dort erlebt. Der hängt mit dem in Perugia, mit dem Jazzfestival auch zusammen. Viel Street Music. Ist der See ein Abstecher wert, so grundsätzlicher?
Ich finde ja, es gibt sogar Fischer dort. Allerdings ist dieser See zum Baden weniger geeignet. Er ist nämlich sehr flach, nur wenige Meter tief. Und wenn man an Italien denkt, hat man vielleicht diese norditalienischen Seen, ne? Gardasee und sowas vor dem Auge. Und so ist dieser See nicht. Er hat eine sehr helle Farbe. Es ist aber nicht so, ja, nicht so ein schöner Bergsee, wie man das vielleicht aus anderen Gebieten kennt.
Nee, ist ja auch kein Berg um die Ecke direkt da, glaube ich. Und der ist flach, ganz genau. Ich war im Sommer auch mal da und dann neigt dieser wirklich wunderschöne See dazu, olfaktorisch eine kleine Herausforderung zu werden. Der riecht nämlich, der kippt um richtig auch im Sommer.
Ja, das stimmt.
Dann haben die Fischer, glaube ich, auch keine Freude mehr. Aber das nur als kleiner Zusatz von mir. Wir stürzen uns jetzt mit Isa Hoffinger hinein ins Jazzfestival in Perugia.
Umbria Jazz, so heißt das berühmteste Musikfestival der Region. Zweimal im Jahr findet es statt, im Winter in Orvieto, im Sommer in Umbriens Hauptstadt Perugia. Viele deutschsprachige Touristen sind nicht zu sehen. Dafür hören Italiener aus allen Landesteilen den Straßenmusikern zu. Wie Camilla, eine Biologiestudentin aus Perugia.
Sì, è il primo festival che facciamo, cioè che vedo di Umbria Jazz.
Ich bin zum ersten Mal hier. Mir gefällt es sehr gut. Die Musik hier ist für alle kostenlos.
Bühnen für Live-Musik stehen auf den zentralen Plätzen der Stadt. An Ständen daneben trinken die Besucher Bier oder Aperol Spritz. In der Menge davor wehen Dutzende Palästina-Flaggen. Eine Gruppe von Frauen, die sich Donne Nero nennt, demonstriert vor einer Radiostation. Eine von ihnen ist die 72-jährige Lorena Rossi.
Hinter uns steht keine Organisation. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir sind gegen den Krieg, gegen alle Kriege, für den Frieden.
Auf einer Terrasse, abseits von den Menschenströmen in den Hauptstraßen, sind die aktuellen Nachrichten scheinbar weit weg. Paare amüsieren sich und tanzen Swing. zu Musik der Band Sugar Pie and the Candyman. Die Sängerin heißt Lara Ferrari.
Wir spielen jetzt schon zum 10. Mal in Folge beim Jazz Festival. Unser Repertoire umfasst Pop, Rock und Swing. Es gibt 2 Tanzbühnen. Unsere Tanzfläche ist für Lindy Hop oder Swing. Jeder, der möchte, kann hier tanzen.
E poi il secondo set, diciamo che è quello dove la gente più intenta a ballare, vuole ballare.
In Perugia einen Parkplatz zu finden, ist auch ohne das Festival schwierig. Die Stadt ist extrem hügelig, mit steilen Anstiegen und verwinkelten Treppengassen. An den Straßenrändern passt oft nur eine Elle zwischen die parkenden Autos. Wer nicht gerne am Berg anfährt oder keine Beule an seinem Mietwagen riskieren will, sollte das Auto lieber außerhalb der Innenstadt stehen lassen. Nach 18 Uhr gibt es während des Jazzfestivals im Zentrum gar keine Chance mehr auf einen Parkplatz. Dann füllen sich die Straßen, auch alle Restaurants sind voll besetzt. Ohne Reservierung ist es unmöglich, einen Tisch zu bekommen. Cristiano Romano freut sich über die vielen Besucher. Er gehört zum Team der Organisatoren.
Das Festival existiert seit 1973. Einige Jahre gab es Probleme. Es wurde abgesagt und seit 1982 findet es wieder regelmäßig statt. Alle Konzerte auf der Straße sind kostenlos. Eintrittskarten für die Auftritte von namhaften Künstlern braucht man nur für die Hauptbühne.
Nel Main Stage, che prima erano i Giardini del Frontone, adesso l'Arena Santa Giuliana e nei teatri.
Diversität ist den Organisatoren wichtig. Darum müssen nicht alle Bands, die bei Umbria Jazz im öffentlichen Raum Musik machen wollen, auch tatsächlich Jazz spielen. Dem Publikum gefalle die Vielfalt, sagt Cristiano Romano.
In diesem Jahr traten 500 Bands auf. Wir haben 34.000 Tickets verkauft und in 10 Tagen waren etwa 500.000 Gäste beim Festival.
A Perugia abbiamo avuto circa 500.000 presenze, quindi di pubblico che ha assistito tutti i giorni ai concerti gratuiti.
Perugia ist auch ohne das Jazzfestival ein Muss auf jeder Umbrienreise. Hinter den Fassaden in warmen Rot- und Brauntönen verbergen sich hippe Bars, oft fantasievoll eingerichtet im Ethnostil. In der entweihten Franziskanerkirche San Francesco delle Donne befindet sich das Laboratorio Giuditta Bronzetti. Dort können Gäste selbstgewebte Teppiche mit traditionellen umbrischen Mustern kaufen und mit etwas Glück den Webern über die Schulter schauen. Die etruskischen Steinmauern sind über 2300 Jahre alt. Die Universität, gegründet im Jahr 1308, ist eine der ältesten in Europa. Ihre Studenten prägen die linksliberale Atmosphäre. Auch auf eine unterirdische Entdeckungstour können Besucher gehen. Der Rundgang beginnt in der St. Lorenz-Kathedrale und führt bis zu 15 Meter in die Tiefe. Wer lieber die schöne Aussicht bei Tageslicht genießen möchte, kann die Stadt über ihre vielen Treppen erkunden. Den meisten haben die Bewohner Perugias Namen gegeben. Die Scaletta di Sant'Ercolano beispielsweise führt zur gleichnamigen Kirche. Mit etwas Glück hört man einen Chor singen, kann eine Pause machen, kurz innehalten und sich mit Muße auf das besinnen, was im Leben wirklich wichtig ist.
Isa, Umbrien und die Toskana, ein bisschen Konkurrenz vielleicht. Auf einer Reise aber eigentlich am besten beides, nicht, oder?
Ja, für mich auf jeden Fall. Also es gibt in beiden Regionen sehr schöne alte Dörfer, die Borghi Più Belli. Da gibt es ungefähr 30, sowohl in der Toskana als auch in Umbrien. Und die sind allein schon eine Reise wert. Also wenn man sich informiert, wie diese Dörfer heißen, kann man da auch eine schöne Route sich zusammenstellen und die einfach abfahren. Zum Beispiel der Franziskusweg, der ist sehr lange, insgesamt 300 Kilometer, führt durch drei Regionen, nämlich die Emilia-Romagna, weiter im Norden, dann durch die Toskana und auch durch Umbrien. Und er ist nicht so voll wie der Jakobsweg, den ja sehr viele gehen. Und beim Jakobsweg hat man Mühe, ein Bett zu finden in der Herberge. Das ist beim Franziskusweg nicht so. Und auf dem Weg durch die verschiedenen Stationen im Leben des heiligen Franziskus kommt man auch durch sehr viele schöne alte Dörfer vorbei und hat eine Menge zu sehen. Und ich mochte sehr, sehr gerne die Stimmung am frühen Morgen. Also wenn man so eine Landstraße entlang fährt oder irgendwo entlang läuft und dann steigt so Nebel über den Feldern auf und dann gibt's noch eine kleine Wildschweinfamilie, die irgendwie über den Weg läuft, ganz plötzlich und unverhofft. Da hat man sehr schöne Eindrücke, die man da sammeln kann.
Eine kleine, niedliche Wildschweinfamilie, das nehme ich mal mit. Das ist nicht immer so, das ist eine andere Geschichte.
Aber die sind kleiner als bei uns, nicht so wie im Grunewald in
okay,
Berlin.
Okay, alles klar, dann bin ich jetzt beruhigt auf jeden Fall.
Keine aggressiven Tiere.
Mit Isa Hoffinger waren wir in Umbrien unterwegs. Religionsgeschichte, Landhäuser und ein ziemlich, ziemlich gutes Jazzfestival. Isa, ich danke dir.
Ciao, Udo.
Ciao, Isa. Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.